Für Sie am Mikrofon heute Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Es kann ein Herzinfarkt sein, ein Schlaganfall, ein Unfall oder jemand nimmt sich selbst das Leben. Für die Angehörigen ist es ein Schock, wenn ein Mensch urplötzlich aus dem Leben gerissen wird. Man konnte sich nicht auf den Tod einstellen, wie bei einer langen Krankheit. Man konnte nicht Abschied nehmen oder noch Versöhnung nach einem Streit suchen. Vielleicht hätte man ihm oder ihr gerne noch etwas gesagt. Oder man fragt sich, wie es dem Verstorbenen wohl in den letzten Momenten seines Lebens gegangen ist, wenn vielleicht niemand dabei war. Sonja Theresia Hoffmann ist Logo- und Traumatherapeutin im schwäbischen Landkreis Eichach-Friedberg. Sie arbeitet außerdem seit 2012 in der Krisenintervention und seit diesem Jahr auch als Notfallseelsorgerin. Und sie hat viel und oft durch ihren Beruf zu tun mit dieser Diagnose, plötzlich und unerwartet. Und heute sprechen wir in der Lebenshilfe mit ihr über diesen plötzlich und unerwarteten Tod mitten im Leben. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, vielen herzlichen Dank wieder für die Einladung und ein herzliches Willkommen und grüß Gott auch an alle Hörer von Radio Horeb.
Nicht ganz nebenbei sind Sie auch im dritten Orden des Heiligen Franziskus, das sage ich an der Stelle auch gerne dazu. Frau Hoffmann, Sie haben in den Titel plötzlich und unerwartet ein kleines Fragezeichen hinter das unerwartet gemacht. Also wir wollen da noch ein bisschen in der Sendung auch weiter darauf eingehen, wie unerwartet ist denn eigentlich der Tod in solchen Momenten? Oder ist es so, dass wir nicht manchmal ein bisschen selber dran schuld sind, dass es so unerwartet kommt? Sicher ist, dass eine solche Diagnose ganz plötzlich, ich denke, Sie werden da ja auch immer wieder gerufen mit der Krisenintervention, dass das die Menschen, die Betroffenen, die Angehörigen mitten aus dem Leben herausreißt und ganz, ganz plötzlich mit den allerexistenziellsten Fragen konfrontiert. Erleben Sie das so, dass das auch für diese Menschen dann richtig deutlich ist, dass man dann weiß, so okay, oder ist es so, dass manche dann auch einfach reagieren und erstmal wie verrückt weitermachen und gar nicht so richtig ankommen in diesen Fragen?
Ja, das sind jetzt verschiedene Aspekte drin enthalten, mit dem, was Sie jetzt gerade so geschildert haben. Das eine ist, dass es wirklich ganz plötzlich und auch gänzlich unerwartet ist, wenn deine Mutter morgens ihr Baby aus dem Kinderbettchen holen möchte und es tot daliegt, weil es gestorben ist am plötzlichen Kindstod, dann ist das wirklich gänzlich unerwartet. Auch unerwartet, wenn die Polizei im Beisein von Mitgliedern der Krisenintervention oder Notfallseelsorgern vor der Haustür steht und klingelt, um eine Todesnachricht zu überbringen, dann ist das alles andere als etwas, das man erwartet hätte. Und das reißt erstmal den Boden unter den Füßen weg. Das sind dann ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, so unterschiedlich wie die Menschen auch sind. Aber es ist genau dieses so Plötzliche und so Unerwartete. Denn wir sind ja im Leben. Wir haben Wünsche, wir haben Ziele, wir haben Hoffnungen. Wir fragen uns, was ist mein Sinn des Lebens? Wir leben in einem Lebensumfeld, in einer Familie, in einer Partnerschaft. Wir gehen zur Arbeit, haben Arbeitskollegen, sind im Verein integriert, sind ehrenamtlich tätig. Eltern haben die Aufgabe für ihr Kind, haben die Verantwortung für die Kinder, die Lehrer für die Schüler. Also wir sind da in Lebensbereichen drin hineingewoben. Oder vielleicht sind wir auch alleinstehend. Ganz egal, aber wir stehen in einer gewissen Art und Weise eben mitten im Leben. So auch der Titel ja mit unserer Sendung. Und bewegen uns da drin. Und ja, wir wissen, dass das Leben endlich ist. Denn mit dem Beginn des Lebens, mit Beginn der Zeugung, beginnt im Grunde genommen schon auch das Ende. Jedes Leben endet. Egal, ob das jetzt ein Mensch ist, ob das ein Tier ist, jedes Leben ist endlich, wie wir im Buch der Sprüche lesen. Alles hat seine Zeit, hat seine Stunde, also eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Allerdings ist für sehr viele Menschen Sterben und Tod sehr, sehr weit weg. Es ist ein ganz großes Tabuthema, egal ob es jetzt Sterben ist oder ob es der Tod als Tod ist. Und viele sagen, ich dachte immer, das passiert nur bei anderen. Ich habe das in der Zeitung schon gelesen, aber es war irgendwie so weit weg. Und plötzlich ist es ganz nah, diese Diagnose einer Krankheit mit einem tödlichen Verlauf, wo eine gewisse Zeit noch da ist, aber es wirklich sehr deutlich absehbar ist, beziehungsweise dieses Unerwartete, so Plötzliche. Also wirklich mitten im Leben.
Hm. Frau Hoffmann, das war ja in früheren Zeiten so, dass sich zumindest weiß man das von Geistlichen, von Mönchen, dass die sich mit dem Thema Ich kann sterben, mein Leben ist endlich sehr bewusst auseinandergesetzt haben. Also es gibt ja zum Beispiel Bilder von Johannes vom Kreuz oder so, wo auch ein Totenkopf dabei ist. Oder es heißt, manche haben sich auch mal in den Sarg gelegt, um sich das bewusst zu machen, dass ihr Leben endlich ist. Diese bewusste Auseinandersetzung, ich meine, das muss man ja nicht genauso machen, aber einfach sich ab und zu mal Gedanken darüber zu machen, eigentlich ist es nicht selbstverständlich, dass ich hier noch lebe, sondern es könnte genauso gut sein, dass es von einem Moment auf den anderen zu Ende ist. Wäre das für uns manchmal auch gesund oder ist das eher so, dass man sagt, man beschäftigt sich mit so Negativgedanken?
Naja, es ist ja schon interessant, wenn man sieht zum Beispiel, wie viele Sendungen im Fernsehen ja mit Tod oder Sterben zu tun haben. Denken wir mal an die ganzen Tatortsendungen zum Beispiel. Mhm. Da scheint ja auch eine Faszination damit verborgen zu sein. Also es wird uns ja schon in den Medien immer wieder vor Augen geführt, im Rahmen von Spielfilmen oder von Serien, dass der Tod etwas sehr Reales ist. Und wenn wir jetzt Glaubensstehende in der Heiligen Schrift lesen, entdecken wir sehr viele Stellen, wo es ja um das Sterben geht. Und Jesus Christus, er ist am Kreuz für uns gestorben. Wir wissen von der Auferstehung. Ich denke jetzt gerade auch an die Krankensalbung, an die Krankenkommunion auch, die auch die letzte Wegzehrung sein kann, dieses Vorbereiten auch durch die Beichte. Wir kennen dieses Gebet auch um eine gute Sterbestunde. Wir beten im Rosenkranz, also im Ave, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Also diese Bitte an die Gottesmutter, an Maria, wo wir sie grüßen im Gebet und gleichzeitig aber sie auch bitten, für uns zu beten, für uns einzutreten, also jetzt, im jetzigen Moment, wie aber auch in der Stunde unseres Todes. Also wir haben ganz viele Bereiche im Glauben, wo wir immer wieder damit auch in Kontakt kommen. Und jeder Tod, jede Beerdigung erinnert uns selber ja auch daran, dass auch wir eines Tages die Person sein könnten. Und wir beten im glorreichen Rosenkranz, der von den Toten auferstanden ist. Also auch hier ist wieder der Bezug auf das Sterben, auf den Tod. Nur für viele Menschen ist es sehr, sehr weit weg. Es ist, wie ich schon gesagt habe, ein großes Tabuthema. Dieses bewusst zu sein oder sich bewusst zu machen, dass im Grunde jede Sekunde ein Geschenk ist, dass auch ich selber eines Tages sterben werde, dass ich eines Tages auch selber nicht mehr am Leben bin, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Also dass wir aus dem auch mal so zur Rückschau halten, was möchte ich in meinem Leben verwirklicht haben, was möchte ich, was in einem Nachruf über mich drinsteht, also dass man es mal vom Ende her betrachten, das fällt vielen, vielen Menschen ganz, ganz schwer. Und da ist ganz viel Angst auch damit verborgen. Und es geht natürlich auch immer um das Loslassen, Liebgewonnenes loszulassen. Sterben und Tod hat auch immer mit Bindungen und Beziehungen zu tun. Und das macht Angst, wenn ein geliebter Mensch, ein Freund, ein Kollege plötzlich nicht mehr da wäre. Und es geht dann auch immer ganz stark um das, was ist denn wirklich wichtig, was ist denn wesentlich. Ich selber habe viele Menschen auch auf Palliativstationen oder im Hospiz begleiten dürfen. Mir sehr nahestehende Freunde, Menschen, die mir sehr, sehr lieb auch waren. Und ich habe da doch auch sehr, sehr viel gelernt und habe das als ganz, ganz wunderbaren Prozess auch erlebt, das wirklich ganz gnadenvolle Zeit, und habe dabei aber auch mit beobachtet, wie viele Menschen wirklich davor Angst haben, dann lieber nicht zu der Person kommen, weil das, was so wichtig, scheinbar wichtig ist im Außen, in der Fassade, dann am Bett überhaupt keinen Wert mehr hat, überhaupt nicht mehr wichtig ist. Da geht es wirklich um das Wesentliche, um das Dasein, um das Authentischsein, auch um die Stille. Und das ist etwas, was vielen Menschen dann Angst macht. Auch die Frage dann, wie lebe ich selber eigentlich? Wie gehe ich selber mit meinem Leben um? Viele Menschen schieben Dinge weit vor sich her. Wenn ich einmal in Rente bin, dann werde ich dies und das und jenes machen. Wir als Paar werden dann dies, das und jenes machen. Dann nehmen wir uns die Zeit für bestimmte Dinge und jetzt kommt abrupt der Tod. Und dann sagt der zurückbleibende Partner, und wir wollten doch noch so viel verwirklichen und jetzt ist es nicht mehr möglich. Oder auch, wie lebe ich? Lebe ich oberflächlich? Versuche ich möglichst viel an mich zu raffen? Bin ich auch bereit, anderen abzugeben? Lebe ich nur Äußerlichkeiten? Oder besinne ich mich wirklich auf das, was wirklich wesentlich ist? Und das ist für viele Menschen dann schwierig. Da ist für sie dann so eine Grenze. Da geht es ums wirklich tiefe Sein, ums authentisch Sein. Da fallen dann die Fassaden. Hm.
Es gibt ja, Sie haben eben schon die Gebete angesprochen, die uns oft immer mit diesem Thema Tod doch in Verbindung bringen, wie das Gegrüßet seist du Maria alleine. Es gibt ja auch das Gebet vor einem plötzlichen Tod, bewahre uns, diese Gebetszeile. Wenn ich es richtig herausgehört habe, Frau Hoffmann, ist es so, dass das aber nicht heißt, so ich soll nicht plötzlich sterben, sondern nicht unvorbereitet abtreten. Vielleicht eher so?
Ja, genau. Und dieses bewahre mich. Ich kann mich sehr gut erinnern, es war 2004, als ich damals diese Hospizausbildung gemacht habe. Eine der ersten Fragen, die uns als Teilnehmer damals gestellt worden sind, war, wie möchten Sie selber sterben? Plötzlich, abrupt oder über einen längeren Zeitraum? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn oft hören wir ja von Menschen, also ich möchte sofort tot sein. So, tatsächlich ist aber dieses, wenn man jetzt weiß, es bleibt noch Zeit, dass jetzt eine Erkrankung diagnostiziert worden ist und der Arzt sagt, also die Prognose vielleicht noch 2 Jahre, aber dann hat man Zeit, um etwas noch zu organisieren, eine Mutter für die Kinder noch etwas vorzubereiten, Betreuung noch zu organisieren, vielleicht noch, ich weiß von einer Frau, die dann Lieder für die Kinder geschrieben hat, die dann ein Buch für sie erstellt hat. Ich weiß von einer lieben Freundin, die verstorben ist, die hatte 3 Pferde, die hat 3 gute Plätze für diese Tiere dann gesucht und auch gefunden, ihre Wohnung dann an jemand übergeben. Eine andere hat ihre Beerdigung dann organisiert und die Menschen dann dazu eingeladen, hat ihre Kleidung dann an bestimmte Personen, ihre Bücher an bestimmte Personen verschenkt, hat noch Dinge umgesetzt, die ihr so wichtig waren, die sie noch gerne einmal machen wollte. Ich denke auch dran im Bereich der pferdegestützten Therapie. Es gibt eine Einrichtung, sie heißt Herzenswünsche, die sind mal an mich herangetreten. Ein kleiner Junge, krebskrank, er hatte wirklich nur noch wenige Wochen und sein Herzenswunsch war, er wollte gerne einmal einen Therapiepony kennenlernen. Das war noch so ein Herzenswunsch von ihm. Und das gibt die Möglichkeit, Dinge noch zu regeln in seinem eigenen Sinne, wie man es für sich selber sich eben vorstellt. Egal, was es jetzt ist. Es ist natürlich nicht möglich, wenn es so abrupt ist, so plötzlich ist. Umgekehrt ist auch dieser Prozess des Sterbens, kann, wenn sich Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen, wer auch immer sich mit darauf einlässt, eben auch ein ganz, ganz wertvoller Weg des Abschiednehmens sein, das wirklich im Tiefen sich auszutauschen. Im Hospiz, eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, wissen Sie, Frau Hoffmann, ich arbeite so gerne im Hospiz, weil dort ist so viel Leben. Ja, warum ist dort so viel Leben? Weil dort so viel authentisches Leben ist. Und das ist so wertvoll. Und ich persönlich würde mir mal wünschen, dass dieses, was da so authentisch, so wertvoll ist, dass das auch mitten im Leben gelebt wird, wo viele Menschen so Angst haben, sich so hinter Fassaden verstecken, keine eigene Identität haben, sich mit anderen so vergleichen. Und dabei ist es so wichtig, das eigene zu leben, wie Robert Buckingham einmal gesagt hat, die größte Tragödie unseres Lebens besteht nicht darin, sterben zu müssen, sondern darin, nicht wirklich gelebt zu haben. Ich habe
das heißt,
von einem Menschen gehört, an dessen Sterbebett ich saß, ach, hätte ich nur noch mehr gearbeitet. Also dieser Satz kam zum Beispiel nie. Ach, hätte ich nur ein größeres Haus gehabt, ein schöneres Auto gefahren. Nein, das waren nie die Worte. Und das meinte ich so auch mit Wesentlichen.
Aber das heißt ja für uns auch, dass wir dadurch, dass wir uns diese Zeit der Vorbereitung eben nicht immer gegeben ist, manchmal ereilt es uns ja dann wirklich doch plötzlich, dass man im Grunde auch jetzt im Leben sich dessen schon bewusst sein sollte. Und am besten wäre es ja, wenn man in gewisser Weise sein ganzes Leben immer wieder justiert. Es könnte morgen vorbei sein, ist das, was ich heute tue, dann immer noch das Richtige?
Ganz genau. Im Grunde genommen ist das genau der Weg. Eigentlich wäre das der Weg des Menschen. Und auch, wie gehe ich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben in gesunder Weise. Wie gehe ich aber auch mit meinen Nächsten um? Ich denke jetzt an eine Frau, die im Streit zu ihrem Sohn gesagt hat, wenn du so weitermachst, du bringst mich noch ins Grab. Sie ging außer Haus und es kam zu einem Autounfall. Sie starb, tödlicher Unfall. So, und nun hat sich in diesem Jungen dieses festgesetzt, du bringst mich noch ins Grab. Und da ist eine ganz große Schuld in diesem Kind entstanden. Ich habe mit Sicherheit das verursacht, dass die Mama jetzt gestorben ist. Also Äußerungen, die mehr oder weniger unbedacht gemacht werden, in Wut, in Streit, in Zorn, wir so loslassen, können Auswirkungen haben. Oder ein Mann im Krankenhaus liegend sagt zur Tochter, 12 Jahre damals, gell, wenn ich nicht mehr lebe, du kümmerst dich gut um die Mama. Ja, er ist an der Krebserkrankung gestorben und die Kleine hat wirklich morgens, bevor die Mutter aufgestanden ist, ist sie aufgestanden, hat den Frühstückstisch gedeckt, dass die Mutter das erkannt hat, und früher aufgestanden, ist sie nochmal früher aufgestanden, weil sie hat ja dem Papa, der hat zu ihr gesagt, du musst auf die Mama aufpassen. Das kann dann so weit gehen, dass jemand eben selber nicht sein eigenes Leben beginnt zu leben, sprich nicht eine eigene Partnerin oder Partner sucht, weil da ist ja das Versprechen gegeben worden an diesem Sterbebett, an diesem Totenbett, ich passe drauf auf. Und das ist etwas dann ganz Gefährliches, wenn das sich in einem Menschen so festsetzt. Der lebt dann nicht mehr sein Leben, sondern lebt etwas, was ihm dadurch vermeintlich auferlegt worden ist oder glaubt, das ist mir jetzt so auferlegt worden.
Mit diesem Bewusstsein zu leben, was genau, was hinterlasse ich auch meiner Umwelt? Wie stehe ich jetzt im Leben? Welche Beziehung lebe ich heute? Sie haben gesagt, eben, man ist vielleicht noch im Zorn. Es gibt ja auch den weisen Satz, dass die Sonne über unserem Zorn nicht untergehen soll, wird in der Komplett, in dem Nachtgebet oft gebetet abends. Das ist ja im Grunde schon so eine Vorbereitung. Also die Glaubenstradition hat da eine große Weisheit.
Ja, und wir kennen ja auch dieses Bild, ja, des Sensenmannes mit der Sanduhr, die da so langsam abläuft. Die Friedhöfe, die Orte, die wir aufsuchen können und dürfen. Jeder Mensch hat tief im Herzen auch den Wunsch, einen Platz zu haben, einen Ort zu trauern. Wie schlimm ist das für Menschen, wenn sie nicht wissen, also eine Person spurlos verschwunden ist, oder damals auch im Kriege, man wusste nicht, wo jetzt der Angehörige auf dem Feld geblieben ist. Wie schlimm das für diese Menschen ist, und der Mensch braucht Plätze, wo er hingehen kann, wo er eben dann auch nochmal Zwiesprache halten kann, wo auch nochmal eine Verbindung zu den Vorfahren ist. Und wir beten auch für die armen Seelen, also für die, die uns vorausgegangen sind. Es gibt ja eine ganz enge Beziehung zueinander. Wir beten für sie. Wir dürfen sie aber auch ums Fürbittgebet bitten. Und das gibt uns auch viel Halt und viel Kraft. Und der Glaube kann eine ganz, ganz große Stütze auch sein, schon im Hinblick darauf, Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren, wie wir auch im Rosenkranz beten. Und er ist vorausgegangen, um uns viele Wohnungen zu bereiten, hat uns den Heiligen Geist gesandt. Und dieser Heilige Geist ist auch der Geist des Trostes. Und wenn wir Menschen beistehen können und beistehen dürfen, eben sei es jetzt auf dem Weg des Sterbens, sei es aber auch den Angehörigen, denen, die betroffen sind von dem Tod eines Menschen, die auch Zeuge waren eines plötzlichen Todes, dann ist das ganz, ganz wichtig. Dann ist das wirklich auch ein großer Akt der Liebe.
Plötzlich und unerwartet der Tod mitten im Leben. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin, arbeitet in der Krisenintervention und als Notfallseelsorgerin. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir nochmal tiefer einsteigen in die Frage, wie sind Reaktionen nach einer plötzlichen Todesnachricht? Wie kann man Menschen, die das trifft, am besten unterstützen? Wir haben jetzt gehört, wie bereiten wir uns selber vor auf einen möglichen plötzlichen Tod? Es ist gut, nicht so zu tun, als könne das nicht vorkommen. Aber dann schauen wir gleich doch dann auf die Situation und auch auf die Angehörigen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, plötzlich und unerwartet. Der Tod mitten im Leben ist unser Thema mit der Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann, die auch Notfallseelsorgerin ist. Frau Hoffmann, es ist gut, innerlich ein wenig vorbereitet zu sein, aber nicht im Sinne von einer Angst vor dem Tod, sondern von einem bewussten Leben. Das nehme ich aus dem ersten Teil mit, damit, wenn der Tod uns vielleicht doch plötzlich ereilt, wir eben nicht genau die anderen auch vielleicht mit dem Gefühl stehen lassen, das ist irgendwie plötzlich zu Ende gewesen, da ist etwas nicht vollendet irgendwie. Vielleicht ist es gut zu sagen, wir leben so, dass wir im Grunde jeden Moment abtreten können. Das wäre das Ideal. Dem hinken wir natürlich immer weit hinterher. Aber in die Richtung geht es. Jetzt gucken wir vielleicht nochmal auf den Moment, wo es vielleicht doch ganz plötzlich passiert. Sie haben eben gesagt, Sie erleben es in der Krisenintervention, dass Sie gerufen werden, mitzugehen, um eine Todesnachricht zu überbringen und um dann auch als Therapeutin und auch als Seelsorgerin für die Menschen, die diese Nachricht so ganz plötzlich trifft, wenn da die Polizei vielleicht in der Nacht an der Tür klingelt, um diesen Menschen beizustehen. Was gibt es so Reaktionen, die typisch sind in so einem Moment?
Die Reaktionen sind so individuell, wie Menschen auch individuell sind. Denn das Ganze ist ja ein seelischer Schockzustand. Das ist ja eine Krisensituation, das ist ja ein katastrophales Ereignis. Und das ist auch eine Traumatisierung für den Menschen. Das ist eine Konfrontation mit einer Situation, die als lebensbedrohlich erlebt wird. Und das ist ein so unfassbares Geschehen in dem Moment, dass es die eigenen bisherigen Bewältigungsstrategien und auch Handlungsmuster komplett überfordert. Darum hat man auch die Personen begonnen zu schulen oder hat den Menschen eben entsprechend geschulte Personen zur Seite gestellt, wie eben die Kriseninterventionsmitarbeiter oder die Notfallseelsorger, denn das auszusprechen, eine Todesnachricht zu erbringen, ist nicht einfach, denn es ist eine Situation, dass dann nichts mehr ist, wie es einmal gewesen ist. Und die Reaktionen sind individuell, von Schreien, von Weinen, von Verfallen in einer Art Todesstarre, abruptes Hin- und Herlaufen, Toben, Leugnen, das kann nicht sein. Mein Sohn ist so ein guter Motorradfahrer, der kann keinen Unfall gehabt haben. Nein, meine Frau hatte noch nie mit dem Herz Probleme. Die kann jetzt nicht im Supermarkt tot zusammengebrochen sein. Suizid, nein, niemals. Er ist ganz tief im Glauben, das gibt es nicht eher. Es kann auch sein, dass ein Mensch ohnmächtig wird. Es kann sein, dass auf den Überbringer der Todesnachricht mit Fäusten losgegangen wird, dass jemand den Wohnzimmerschrank zusammenschlägt. Es kann auch sein, dass jemand ganz still, ganz gefasst ist, dass eine große Gleichgültigkeit auch scheint, dass jemand stumm, hilflos schluchzend dem Überbringer um den Hals fällt, ein Kreislaufkollaps ist, Hysterie, ein hysterischer Anfall ist, körperlicher Zusammenbruch, also ganz, ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass ein Notprogramm abläuft. Ich denke an eine Frau, der wurde die Nachricht überbracht, dass ihr 9-jähriger Sohn von einem Traktor überfahren worden ist. Sie hat schweigend den Putzeimer genommen, hat begonnen, die Fenster des Hauses zu putzen. Das ist ein Notprogramm, das in ihr abgelaufen ist, als das letzte Fenster geputzt war. Der Notfallseelsorger ging Schritt für Schritt, Fenster von Fenster mit ihr mit. Als das letzte Fenster geputzt war, hat sie sich umgedreht. Stimmt es? Mein Sohn ist tot. Und dann konnte er sie gerade noch rechtzeitig auffangen. Also das ist etwas, was normal ist, für ein unnormales Ereignis. Jemand, der den Rasenmäher anschaltet, um den Rasen zu mähen, die Blumen zu gießen und dann registriert, die Frau ist tot. Also unser Gehirn schaltet auf ein Notfallprogramm um erstmal irgendwo etwas fassen zu können, was erstmal gar nicht zu fassen ist. Also es braucht dieses Notfallprogramm. Das ist etwas, was Menschen dann später zum Vorwurf gemacht kriegen. Wie konntest du nur? Ne? Das ist aber nicht richtig, sondern sie konnten gar nicht anders. Das ist etwas, was in ihnen stattgefunden hat. Da gilt es dann später, ihnen zu sagen, es ist normal gewesen, dass sie so reagiert haben. Häufig kommen dann nämlich die Vorwürfe, wie konnte ich nur? Also die Reaktionen, das Verhalten ist ganz, ganz unterschiedlich, ganz, ganz individuell. Menschen sagen im Nachhinein bei dieser Überbringung, ich fiel in ein schwarzes Loch. Kein Mensch kann irgendwie sich nur vorstellen, was das für ein Ausmaß von dem Schmerz war, von der Tiefe, wo ich da hineingefallen bin. Dem, was ich da mal im Fernsehen gesehen habe oder irgendwo mal gelesen habe, das ist ja nur Theorie, aber dem das selber zu erleiden, selber zu begreifen, dieses eigene Leben, das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe gedacht, der Himmel stürzt ein. Ich habe mich total hilflos gefühlt, als ich diese Todesnachricht bekam. In mir war alles nur noch taub. Ich habe Wochen gebraucht, um das überhaupt verstehen zu können, was da überhaupt passiert ist. Andere sagen, ich bin mir in dem Moment selbst verloren gegangen. Es ist eine absolute Grenzsituation und was hier hilft, sind Menschen, die einfach da sind. Die einfach da sind. Dieses unfassbare Aushalten, die Stützen, die schweigen können. Ich weiß von einem Kollegen, der ist 2 Stunden bei einer Frau im Auto nebendran gesessen, schweigend. Und nach 2 Stunden hat sie gesagt, ich bin so froh, dass sie nichts gesagt haben, dass sie da waren und mit mir geschwiegen haben. Und er hat genau gewusst, wenn ich jetzt nur ein Wort sage, es wäre zu viel. Und genau dieses auszuhalten, was die Person jetzt braucht, um das geht es dann den Betroffenen. Sich einzustellen auf das, was für die Person jetzt wichtig ist. Die zu stützen, die zu stabilisieren und einfach zu sagen, ich bin jetzt für sie da. Ich bin da. Und das ist das, was den Menschen dann hilft, wo wir ihnen zur Seite stehen können.
Einen Menschen haben, der da ist. Mir fällt da der Name Gottes ein. Jahweh, ich bin der, ich bin da. Das ist dann tatsächlich die wesentliche Stütze.
Ja, ein Mann hat einmal ganz spontan gesagt, ich glaube, es ist bei Hiob, Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Das hat er damals in einem ganz, ganz großen Ruhe ausgesprochen, in einem ganz großen Frieden. Der Schmerz folgte später dann danach, aber das war seins, wo er in dem Moment für sich eine Stütze hatte. Also das war also etwas ganz, ganz Tiefes in diesem Moment. Das ist aber ganz einzigartig und eben ganz individuell. Und dieses Wissen, das ist, denke ich, auch der Schatz, wenn jemand eine persönliche Beziehung auch zu Jesus Christus hat, wenn jemand wirklich tief im Glauben ist, vielleicht schon auch Erfahrungen gemacht hat mit der Nähe Gottes, auch schon Verlusterfahrungen gemacht hat. Also Menschen, die sehr in der Natur sind. Ich denke jetzt auch, die in der Landwirtschaft sind, Bauern sind, die Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, die dieses Werden und dieses Wiedervergehen auch so miterleben im Fluss der Jahreszeiten, die auch bei den Tieren dieses Geborenwerden, aber auch dieses Sterben, die in bäuerlichen Großfamilien, wo man noch ganz nah auch so zusammen ist, die auf dem Land draußen wird es noch mal ganz anders wahrgenommen als in der Stadt drin. Auf dem Land ist es auch so, dass der Verstorbene zu Hause dann auch noch aufgebahrt wird, dass man da zusammenkommt, um dann Abschied nehmen zu können, dass zu Hause der Totenwache gehalten wird. In den Städten der Verstorbene in der Wohnung wird möglichst schnell, soll er vom Bestatter abgeholt werden. Und ja, dadurch geht viel leider auch verloren. Und ja.
Frau Hoffmann, wie geht man denn mit so Fragen um? Manche Angehörige machen sich vielleicht auch einen Vorwurf, dass sie einfach nicht da waren, dass sie nicht dabei waren. Wie geht man damit um? Wie kann man da unterstützen?
Die Fragen zu beantworten, soweit wie es möglich ist. Jetzt beim Autounfall ist die Frage, wie waren denn die letzten Minuten? War jemand bei ihm oder bei ihr? War sie sehr schwer verletzt? Hat sie vielleicht noch viel leiden müssen? Hat sie starke Schmerzen gehabt? Also die Fragen zu beantworten, so gut wie es möglich ist, ist für Menschen ganz, ganz wichtig. Dann die Person später auch zu sehen, um diesen Tod begreifbar auch zu machen, berühren zu können. Es gibt Menschen, die, weil sie das Kind tot nicht mehr gesehen haben, weil man auch früher gedacht hat, es wäre vielleicht nicht gut, dass die Person das tote Kind sieht, heute noch glauben, das Kind wäre gar nicht tot. Man hätte es ihnen nur so gesagt. Also das gibt es leider. Darum, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir im Rahmen der Krisenintervention oder der Notfallseelsorge, der Oberbegriff ist ja psychosoziale Notfallversorgung, diese Abschiednahme, diese zu ermöglichen, dass die Person gesehen werden darf, dass sie berührt werden darf, dass man auch zur Rechtsmedizin, dass man das ermöglicht, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Dann, wenn jemand zu Hause verstirbt, und man wusste, die Person ist auf dem Weg des Sterbens häufig. Menschen wechseln sich ab, dann am Sterbebett. Dann geht die Person aus dem Zimmer, um vielleicht sich ein Getränk zu holen. Und genau in dem Moment verstirbt dann die Person. Und da ist dann häufig die Frage oder ja so dieser Schuldvorwurf, warum denn jetzt wäre ich doch dort nur geblieben? Wir wissen aber, dass manchmal der Sterbende sich genauso dann wünscht, dass eben niemand, weil er für sich alleine dann sein möchte. Ich weiß von einer lieben Bekannten, die hat es auch ganz klar so gesagt. Sie hat geahnt, wann sie sterben wird. Und es war wirklich so, an dem Tag hat sie darum gebeten, dass eben niemand bei ihrem Bett sitzt. Sie wollte alleine diesen Hinübergang machen. Und es war so, das war ihr tiefster Wunsch. Sie wollte das so.
Ja. Das ist auch wieder ein ganz persönlicher Weg und deshalb nicht die Schuld desjenigen, dass er gerade nicht da war. Vielleicht hat es sich der Angehörige am Ende doch genauso gewünscht. In dem Moment, den letzten Schritt geht man ja dann ohnehin alleine. Man kann ja sozusagen nur bis an die Pforte begleiten. Ich möchte an der Stelle, Frau Hoffmann, auch unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, sich mit ihren Fragen noch zu melden. Vielleicht haben Sie Fragen zum Thema plötzlich und unerwartet der Tod mitten im Leben. Frau Hoffmann ist im Kriseninterventionsstab und in der Notfallseelsorge, hat viel Erfahrung mit dem Thema. Wenn Sie also Fragen haben, dann rufen Sie gerne an unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung. Plötzlich und unerwartet der Tod mitten im Leben. 089 517 008 008. Frau Hoffmann, manchmal fühlen sich Menschen, Angehörige schuldig. Ich war nicht da. Warum bin ich nicht dort gewesen? Warum habe ich ausgerechnet heute einen Auswärtstermin oder was auch immer? Andererseits ist es so, dass manchmal ja vielleicht diese Schuldgefühle auch zumindest so eine gewisse Grundlage haben. Es kann sein, dass man Auto gefahren ist und wirklich nicht aufgepasst hat oder aufs Handy geschaut hat oder weiß der Kuckuck oder dass jemand sich das Leben genommen hat und man sich im Nachhinein sagt, mein Gott, der hat schon so viele Signale gesendet und ich habe es einfach nicht gemerkt. Das heißt, es gibt ja auch Momente, wo man sagen kann, derjenige hat real auch nicht nur das Gefühl, so ein falsches Schuldgefühl, sondern da ist etwas, was nicht ganz versöhnt ist. Da gibt es einen Grund, vielleicht sich auch schuldig zu fühlen. Ich habe mal gelesen, es ist gut, das nicht klein zu reden, dass man demjenigen da nicht hilft, indem man ihm sagt, naja gut, sowas macht doch jeder mal oder so, sondern das in seiner Würde auch irgendwie stehen zu lassen. Sehen Sie das auch so?
Ja, diese Schuld ist sogar erstmal etwas, was ja eine Bindung beziehungsweise auch eine Beziehung zu dem Verstorbenen aufrecht erhält. Also damit macht dann diese Schuld jetzt mein Gänsefüßchen-Gesetz, erstmal auch Sinn. So verquer oder eigenartig, wie es erstmal scheint. Aber tatsächlich durch dieses Ich bin schuld, ist man noch in einer Beziehung, in einer Bindung zu dieser Person. Und erstmal, wir lassen es grundsätzlich erstmal stehen, auch in der Kontakt. Also wir leisten ja erste Hilfe für die Seele. Wir sind ja nur eine begrenzte Zeit auch bei diesen Personen. Wir sind oder bilden ja Brückenfunktion, bis eben Angehörige da sind, Freunde da sind, bis wir mit einem guten Gefühl dann den Ort verlassen können. Und wir lassen es erstmal stehen. Das gehört, das ist ganz wichtig auch für die Personen später in der Verarbeitung. Da geht es aber dann um den Trauerprozess. Das ist dann Teil eines gesunden Trauerprozesses, wo sich das dann auch relativiert. Und dann, wenn es eben kein gesunder Trauerprozess mehr ist, wenn es pathologisch wird, also wo es schon Gefahr läuft, in eine krankhafte Trauer hineinzurutschen, dass jemand da drin stecken bleibt, dann gilt es, das war jetzt aber Therapie, und auch hier begleite ich Menschen, hinzuschauen, was hat es mit dieser Schuld auf sich? Warum glauben Sie, dass Sie da schuldig sind? Was verknüpfen Sie mit dieser Schuld, beziehungsweise was ist unter dieser Schuld damit verborgen? Und dann kommen da oft ganz, ganz alte Dinge ans Licht, die dadurch mit dem Tod plötzlich wachgerüttelt werden. Also erstmal ist aber diese Schuld etwas, was sinnvoll ist und dieser Person erstmal auch hilft. Es ist aber auch diese Schuld, die man Menschen dann auch zuweist, natürlich auch diese Schuld, wie kann Gott es nur zulassen? Und es gibt Dinge, wo man in letzter Instanz sagen muss, da gibt es keine Erklärung. Dieses, warum ist der Autofahrer genau in dem Moment gekommen, als mein Kind mit dem Fahrrad über die Straße gefahren ist? Warum ist er nicht 5 Minuten später erst gekommen? Warum habe ich das Kind nicht noch 3 Minuten länger zu Hause behalten? also so Dinge, die dann plötzlich so in der Rückschau, also das sind so die berühmten Rückschaufehler. Es war, wie es war. Also in letzter Instanz gibt es dann Dinge, wo man sagen muss, es war nicht zu verhindern, weil es so war, wie es war. Und auch was das Thema Suizid, wir hatten ja mal Suizidprävention eine Sendung gemacht. In der Rückschau lässt sich manchmal erkennen, manchmal, dass hier und da und dort vielleicht eine Andeutung war. In der Rückschau, in dem Moment nicht zu erkennen. Und auch da gilt es dann eben genau hinzuschauen. Und da braucht es dann wirklich professionelle Begleitung. Da braucht es wirklich professionelle Begleitung, denn sonst läuft die Person Gefahr, dass sie wirklich dann in der Vergangenheit bleibt und in Schuldvorwürfen drin stecken bleibt und das Hier und Jetzt und die Zukunft verpasst. Oder aber, ja, auch das gibt es, dass Menschen sagen, ich habe es nicht verdient, jetzt ein gutes Leben zu führen. Ich habe nicht verdient und darf mir nicht erlauben zu lachen, denn ich bin schuld oder ich habe es mit verursacht. Also das ist auch ein ganz gefährlicher Weg dann.
Da geht es dann auch darum, dass man in eine Vergebung, auch sich selbst vergeben zu können, hineinkommt. Nämlich manchmal ist ja vielleicht tatsächlich Schuld da oder ja. Der andere ist einem auch noch gegenüber schuldig geworden. Man hat das nicht lösen können. Aber Sie sagen, das kann dann auch im Nachhinein ein Weg der Versöhnung und Vergebung gegangen werden. Ich möchte jetzt gerne Herrn Wein aus München mit in diese Sendung holen. Guten Morgen, Herr Wein.
Grüß Gott, Frau Hoffmann. Ich habe gerade Ihren letzten Bericht vorliegen. Widrige Umstände, wie geht man damit um? Das war im August. Und ja. Bei mir war die Situation so, dass ich mittlerweile ein Jahr Trauer habe. Meine Frau ist zwar nicht plötzlich gestorben, aber für mich war es plötzlich, weil ich war 48 Jahre lang verheiratet und dann plötzlich allein. Und da habe ich eben dann die Situation, damit ich mit dieser Situation fertig werden soll. In dem Vortrag, den Sie jetzt gerade gehalten haben, haben Sie gesagt, man soll sekundenmäßig sein Leben in den Griff haben. Mir hilft da ein Spruch, der heißt, augenblicksbezogen im Hinblick auf die Ewigkeit leben. Und als Christ hilft mir ein weiterer Spruch, der heißt, ich bin nun auferstanden und lebe immer in dir. Und das Letzte, was Sie gesagt haben, dieser Vergleich hier, dass die Sterbenden, solange die Lebenden bei ihnen sind, nicht sterben können, weil die Sorge der Sterbenden um die Lebenden ist größer als umgekehrt. Und erst wenn sie rausgehen, dann können sie loslassen und können sich dem Sterben hingeben. Und für mich ist die wichtigste Frage aus dieser ganzen Erfahrung heraus, mit wem will ich am Ende meines Lebens die Ewigkeit verbringen? Mein tiefer Wunsch ist in der Gemeinschaft mit Gott und daraufhin will ich leben.
Herr Wein, danke schön für Ihren Beitrag.
Dank. Herzlichen Dank, ja, ganz genau. Mhm. Es hängt auch immer mit dem Loslassen zu tun, wenn man an dem Bette eines Sterbenden sitzt, kann ich diese Person loslassen? Kann ich sie auf Gott hin freigeben? Also das habe ich selber mehrfach erlebt, dass Freunde, Angehörige, auch Gebetskreismitglieder sagen, nein, du musst noch leben, du darfst noch nicht gehen, wir brauchen dich doch noch. Und du bist so wichtig nein, ohne dich geht's doch nicht und bitte bleib doch noch. Das ist ganz, ganz schwierig dann für die Personen, beziehungsweise auch, was ich erlebt habe. Wir beten ja auch um Heilung und es ist ja auch gut, dass wir das tun und es ist auch wichtig. Ich denke jetzt an eine ganz, ganz liebe Freundin von mir, wo wir wirklich auch intensiv um Heilung gebeten haben. Und sie hat dann plötzlich für sich erkannt, was es plötzlich ist, ist ein Weg, ein Prozess in ihr gewesen. Nein, Jesus ruft mich nach Hause. Und sie hat uns allen dann gesagt, bitte betet jetzt nicht mehr für mich um Heilung. Ich weiß, es ist mein Weg jetzt zu Jesus. ich kann jetzt alles, ich bin so in der inneren Ruhe, ich kann jetzt alles vorbereiten, es ist gut so, aber bitte betet für mich um ein gutes Sterben, dass ich auch noch alles gut umsetzen kann, und betet für mich um eine gute Sterbestunde. Und das gilt es dann auch so für sich. Also es ist ja in einem selber oder in mir dann auch bei jeder einzelnen Person ein Prozess gewesen. Und ich kenne das selber auch, abrupt den Tod mitgeteilt bekommen zu haben von einer mir ganz lieben Person. Also beides ist mir nicht fremd. Ich selber bin auch an der Grenze gewesen. Man kann es als Nahtoderfahrung bezeichnen, und ich durfte hinüberschauen und ich durfte Dinge sehen und erkennen, auch in meinem Leben, auch dieses Ringen um mich der zwei Seiten, auch das, wo ich dann daraus gelernt habe, was ist gut, was war nicht gut, was muss in Zukunft anders werden. Heute hilft mir das, diese Erfahrung, damit umzugehen, mich auf diesen Weg zu machen. Das ist sicherlich eine Gnade gewesen und ein besonderes Privileg, auch Menschen so begleiten zu dürfen, weil dieses so unendlich tiefe Wissen, diese Erfahrung da ist. Es gibt Gott, es gibt diese andere Seite, nur einen Schleier von uns entfernt. Ich weiß aber, dass das wirklich ein Prozess für Menschen ist, dieses bereit zu sein, diesen geliebten Menschen freizugeben. Und ich weiß von Menschen, die eben im Sterben waren, dass sie mir selber auch gesagt haben, ich merke, sie will mich nicht gehen lassen. Bitte können Sie mit ihr sprechen. Sie will mich nicht gehen lassen, aber ich möchte so gerne gehen. Ich möchte wirklich gehen. Und ja, also das ist auch etwas, was mir jetzt noch sehr wichtig ist. Dieses Sterben, dieser Tod hat ja immer mit Bindung und mit Beziehung zu tun. Und nun ist die Person dann tot. Und es gibt so vieles, was man vielleicht gerne noch verwirklichen wollte. Da ist vielleicht der Mann, der den Vater als Ratgeber hatte für den Betrieb der Schreinerei. Und jetzt, wenn er nicht mehr da ist, dann ist er auf sich alleine gestellt mit dem Betrieb. Ja, schaffe ich das? Also das sind ganz viele Dinge miteinander verknüpft. Und das macht es dann nicht einfach.
Ich kann das aus meinem Umfeld auch bestätigen. Der Vater, der kurz vor Weihnachten eben schon längere Zeit sehr, sehr schlecht beieinander war und dem gesagt wurde immer, ja, aber Heiligabend feiern wir doch noch zusammen. Und am Heiligabend hat die Tochter dann neben ihm gesessen und hat ihm gesagt, jetzt, du darfst jetzt gehen. Und dann ist er auch sehr schnell gestorben danach. Also das heißt, wartet man fast auf die Erlaubnis der Angehörigen, dass sie einen dann loslassen. Ich möchte aber noch eine Hörerin mit hineinnehmen in diese Sendung, die uns aus dem Saarland anruft. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich hätte einen Beitrag zu sagen, und zwar ging es darum, mein Mann, der ist auch dieses Jahr verstorben. Jetzt ist es so, wegen der Corona-Pandemie durften wir halt, er ist sonntags ins Krankenhaus gekommen mit einem Herzinfarkt. Und montags wurde dann eine Herzkatheteruntersuchung gemacht. Und die Besuchszeit war halt eben erst ab 14 Uhr. Und meine Tochter macht sich jetzt so extreme Vorwürfe, weil sie morgens nicht mehr zu ihrem Papa gefahren ist, weil er dann bei der Untersuchung quasi, da ist einiges schiefgelaufen und er ist dann quasi, wurde da schon reanimiert, ist aber dann auch ins, er wurde dann quasi ins Koma gelegt und ist also eigentlich nicht mehr wach geworden. Er ist dann ein paar Tage später an einem Schlaganfall verstorben. Jetzt macht sie sich halt eben so extreme Vorwürfe, weil sie halt nicht mehr zu ihrem Papa gefahren ist an dem Vormittag. Aber es war halt eben erstens verboten und zum Zweiten war es ja nicht abzusehen, dass das Ganze so einen Verlauf nehmen würde. Das ist jetzt die Frage, wie ich ihr das vermitteln könnte, dass sie sich das selbst verzeiht. Ich meine, sie ist auch schon erwachsen. Sie hatte auch ein Baby und aus dem Grund konnte sie sonntagsmittags auch nicht so lange bei ihm bleiben, weil das der Säugling auch gestillt werden musste. Ja, das sind alles so Sachen, die ihr jetzt ein bisschen Probleme bereiten.
Sie haben selber jetzt uns so aufgelistet, die ganzen Umstände, die dazu geführt haben. Und dieses weiß sie ja selber. Das heißt, sie weiß, wenn es jetzt nicht Corona gewesen wäre, wäre sie bei ihm gewesen, oder?
Ja, natürlich. Dann wäre sie schon, dann wären wir morgens hingefahren oder genau. Auch sonntags länger geblieben.
Mhm, ganz genau. Also sie selber wäre ja dorthin gefahren, hätte gerne bei dem Vater die Zeit verbracht. Und allein dieses, dass sie das gemacht hätte, ist ja schon ein ganz großer Schatz, ein ganz großes Wissen. Es war aber nun mal nicht möglich. Dafür kann sie ja selber auch nichts. Und das weiß auch der Vater. Das weiß er. Und sie kann ins Gebet gehen, sie kann es ihm. Die Toten sind mit uns verbunden, wir sind über den Tod hinaus damit verbunden. Sie kann es ihm sagen, sie kann ans Grab gehen, kann es ihm sagen, aber er weiß es. Die Verstorbenen wissen Dinge, die wir zu Lebzeiten nicht wissen, weil sie es ganz anders sehen, einen ganz, ganz anderen Überblick haben. Vielleicht hilft ihr das so ein bisschen. Wenn sie gar nicht darüber hinwegkommt, würde ich empfehlen, professionelle Hilfe zu suchen.
Was mich selbst noch interessieren würde, ist halt eben, weil er, wie gesagt, bei der Herzkatheteruntersuchung musste er schon reanimiert werden, ob er da schon eine Nahtoderfahrung hatte oder was er noch alles mitbekommen hat während den 3 Tagen, bevor der Schlaganfall dann noch eingesetzt hatte. Das sind alles so Fragen, die einem dann so, ja, ich meine, mir waren, durften dann zum Glück, muss ich sagen, auch als es ihm nicht so gut ging, dann mit der ganzen Familie bei ihm sein. Das war für uns dann auch sehr tröstlich, auch als dann die Geräte letztendlich dann abgeschaltet wurden. Und wir waren dann alle bei ihm, als er dann verstorben ist. Das war für uns selbst ja, ich meine, das war ja zur Corona-Zeit, ist das jetzt auch nicht gerade selbstverständlich gewesen, aber das zum Glück wurde uns das alles geschenkt.
Wunderbar, wunderbar. Suchen Sie das Gespräch mit dem Arzt, der ihn damals betreut und behandelt hat. Und Sie dürfen ihm dann all diese Fragen auch stellen.
Okay, dann schönen Dank auch für Ihre Sendung.
Ja, Gott segne Sie.
Dankeschön. Wiederhören.
Dankeschön. Von unserer Seite Gottes Segen für Ihre Tochter und für die ganze Familie. Frau Hoffmann, das sind also viele Fragen, die in so einem Moment, wenn der Tod sehr plötzlich kommt, auf uns einstürzen, eben die Schuldfrage, dann der Wunsch, vielleicht greifen wir das nochmal kurz auf, vielleicht gibt es Ungeklärtes, das ist ja immer, wenn man sich vorbereitet auf den Tod, dann gibt es manche, die das sehr bewusst tun, auch nochmal jemandem sagen, ich möchte dich um Vergebung bitten für etwas Bestimmtes oder ich möchte dir etwas sagen, was ich dir nie gesagt habe und so weiter. Was mir aber noch wichtig ist, das fällt ja dann, wenn der Tod sehr plötzlich kommt, alles weg. Gibt es denn für die Angehörigen irgendwie Wege, Möglichkeiten, zum Beispiel etwas Unversöhntes, vielleicht war es eine angespannte Eltern-Kind-Situation und dann das Elternteil stirbt plötzlich weg und dann brechen ganz alte Geschichten wieder auf in dem Kind oder den Kindern. Gibt es da Möglichkeiten auch, wenn der Betroffene dann gestorben ist, der Angehörige, noch irgendwas in dieser Beziehung zu klären? Oder ist dann einfach Schluss und da kann man nichts mehr machen?
Nun, es gibt diese Verbindung zu den Verstorbenen. Wir dürfen, darum gibt es ja auch diese Möglichkeit, ans Grab zu gehen, das auszusprechen, was man der Person gerne noch gesagt hätte. Manchen hilft es, wenn sie wie einen Brief an die Person schreiben, wo sie alles hineinschreiben, was sie gerne der Person noch gesagt hätten. Wir können über den Tod hinaus der Person auch die Verzeihung zusprechen für die Dinge, die noch ja sehr auf der Seele lasten. In der therapeutischen Arbeit erlebe ich das immer wieder, dass da eben ja ein Mensch gerne um Verzeihung bitten möchte, aber auch die Verzeihung aussprechen möchte, weil das ganz, ganz wichtig ist. Wir dürfen aber auch wütend sein, auch zornig sein. Das ist auch ein wichtiges Gefühl für die Angehörigen. Viele empfinden Wut, dass jemand so plötzlich gegangen ist, wo doch manches eben noch so ungeklärt war oder wo man Dinge geplant hat oder auf die lange Kante geschoben hat und jetzt stirbst du plötzlich einfach so, ne? Lässt mich alleine zurück, da ist auch Wut dann da, da ist Zorn auch da. Auch dem darf Raum gegeben werden. Das ist dann auch ein Teil des Trauerprozesses. Und wo jemand an einem schuldig geworden ist, das plötzlich dann hochkommt, dem gilt es auch dann Raum zu geben. Das wäre dann der Weg der Verzeihung. Es gilt aber auch, und das erlebe ich in meiner therapeutischen Arbeit, dass zu Lebzeiten eine ungesunde Bindung war, dass jemand sich so enorm auf die andere Person fixiert hat, dass sie sich selber gar nicht mehr gelebt hat. Ich und mein Mann, wir waren eins, jetzt stirbt die Person und sie selber oder er hat das Gefühl, ich kann ohne sie nicht mehr weiterleben, weil ich alleine nicht mehr lebensfähig bin. Also hier braucht es dann auch eine therapeutische Begleitung, wo ein Mensch sich alleine nicht mehr die Daseinsberechtigung gibt. Also hier gilt es dann jeweils genau hinzuschauen, was wirkt denn da jetzt wirklich? Diese Gefühle dann in Ruhe zu sortieren, dieses Wirrwarr zu klären, denn es gibt ein Leben nach beziehungsweise trotz diesem Ereignis und es wartet noch so viel Schönes auf einem.
Das heißt auch in so einem Moment, wenn, wie Sie sagen, da eben einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird oder der Himmel einzustürzen scheint, das ist der Moment und das ist ein natürlich, dass einem das so vorkommt, aber im Trauerprozess dann später heißt es dann doch wieder, den Blick nach vorne zu richten und Schritte zu gehen.
Trauer verläuft in Wellenbewegungen. Gut durchlebte Trauer ist daran zu erkennen, dass ein Mensch wieder ins Leben zurücktritt. Die Zeit des Rückzugs, diese Wellenbewegungen des immer wieder Weinens, das Altes hochbringt, das erbricht, das Erinnerungen kommen. Wir kennen das Trauerjahr. Oft ist es nicht nur ein Jahr, sondern je nachdem braucht es auch mehrere Jahre. Also ein Jahr ist häufig zu kurz, gerade wie bei dem einen Anrufer 48 Lebensjahre. Da ist nicht in einem Jahr dieses Gut oder gut durchlebt. Nein, da braucht es seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Nur ein Mensch darf da drin nicht stecken bleiben, denn sonst blockiert er sich vom Fluss des Lebens. Und wo das passiert, braucht es Unterstützung.
Vom plötzlichen Tod, unerwarteten Tod mitten im Leben, haben wir gesprochen hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Sonja Theresia Hoffmann, die Logotraumatherapeutin ist und als Notfallseelsorgerin arbeitet, außerdem im Kriseninterventionsstab tätig ist. Vielen herzlichen Dank, Frau Hoffmann. Ich nehme mit, dass wir ja ein gutes Leben eines ist, das auch irgendwo mit einem plötzlichen Ende rechnet, ohne in Angststarre zu verfallen, aber einfach, dass man einfach dieses, was man hat, jetzt hat, im Augenblick hat, auch in der Fülle lebt und wahrnimmt und versucht auch eben nicht zu viele ungelöste Rechnungen mit sich rumzuschleppen. Das ist das, was vielleicht jeder Einzelne tun kann. Vielleicht auch, dass man die Angehörigen, die einem an die Seite gestellt sind, nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet, sondern wirklich als ein Geschenk. Und vielleicht gehen wir dann auch manchmal besser miteinander um. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung, Frau Hoffmann. Und möchten Sie zum Abschluss noch etwas loswerden?
Ja, wenn die Zeit bleibt, würde ich noch einige Abschlussworte sprechen.
Ein paar Minuten haben wir noch.
Haben wir noch die Zeit, ja?
Ein paar Minütchen,
nicht viel. Von Petrus Zelen. Manche Menschen, heißt es. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es ist, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, wenn wir es ihnen sagten. Ja, damit möchte ich mich verabschieden und allen Zuhörern Gottes reichen Segen wünschen.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachhören können im Podcast unter www.horeb.org. Da ist die Sendung dann in Kürze auch zum Nachhören unter der Rubrik Leben in Beziehung, in der Lebenshilfe, www.horeb.org. Oder Sie bestellen eine CD unter 08328 921120. Noch einmal 08328 921120. Alles Gute wünscht Ihnen und Gottes Segen, Gabi Fröhlich.